So, willkommen zum BTC Echo Crypto Recap am Freitag, wo wir die wichtigsten News der Woche auswerten und einen Blick dahinter werfen. Heute mit unserem ersten Experten zu Gast, mein ehemaliger Kollege David Scheider, der seit kurzem Chefredakteur bei T-Rox ist, einem Boutique Crypto Asset Manager. Grüß dich, David. Du warst ja ein nahegelegener erster Gast, da du damals auch die Recap hier bei BTC Echo mit aufgebaut hast und dich in dem Format ziemlich sicher fühlst. Wie blickst du denn aktuell auf Bitcoin und den Kryptomarkt, auch im Hinblick auf die institutionellen Kunden, die er bedient?
Ja, Johannes. Bisschen andere Rollenverteilung heute, aber schön, wieder mit dir zu sprechen, gemeinsam den Kryptomarkt zu bequatschen. Da sind wir ja ganz geübt drin. Ja schon erwähnt, alte Kollegen von BTC Echo, jetzt ein bisschen in neuer Rolle, wie du gesagt hast, Chefredakteur von T-Rox. Wie blicken institutionelle Kunden auf den Kryptomarkt aktuell? Naja, also auch nicht groß anders als du und ich auch. Also die schauen sich auch die Zahlen an. Wir haben tatsächlich bei T-Rox neulich mal eine Studie gemacht, haben uns angeguckt, wie denn eine Beimischung von Bitcoin in dem Fall zu so einem klassischen 70-30 Portfolio, wie sich das auswirkt. Und tatsächlich sind die Zahlen ziemlich eindeutig, ne? Also wenn du nur 5% Bitcoin beimischst, dann erhöht sich zwar die Volatilität natürlich, weil Bitcoin ein extrem volatiles Asset ist, aber die Rendite erhöht sich auch deutlich und ja, macht das eigentlich wieder weg, ne? Also Rendite geht von 6,9 auf 10,7%. Also deutlich hoch, und das sind natürlich auch so Zahlen, die sich institutionelle Investoren angucken. Also vielleicht schauen die ein bisschen weniger auf Memes und ein bisschen mehr auf Zahlen. Und tatsächlich hatten wir neulich auch uns einmal ein paar andere Studien angeguckt, zum Beispiel die von PwC 2025. Da ist auch rausgekommen, dass über 50% der Anleger so eine klassische Buy-and-Hold-Strategie verfolgen. Das gilt für Retail-Investoren und auch institutionelle Investoren gleichermaßen.
Ja, cool. Also scherst du gleich schon mal ein bisschen Alpha mit uns. Wir gucken gleich mal auf die Themen, die uns heute begegnen werden. Wir wollen zusammen den Cold Card Hack nochmal auswerten und die Gefahren, die für hunderte Projekte aus dem Bitcoin-Space weiterhin lauern. Und außerdem soll es um Strategies Jagd auf die Bären gehen. Sailor verkauft Bitcoin und dreht Siegesrunden. Ist der FAT damit endlich vorbei? Und zu guter Letzt gibt es noch reichlich Wirbel in der Ethereum-Community. Wie kaputt ist das Staking und was heißt das für ETH?
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein und machen ja mit dem Cold Card Hack, oder fangen wir an, besser gesagt. Es ist ja nominell betrachtet nicht der größte Hack aller Zeiten, aber vielleicht einer der bedeutendsten in Bitcoins Geschichte. Wir sehen es jetzt hier gerade eingeblendet, 1400 Bitcoin. Es ist, glaube ich, auch so ein Mindestrichtwert, sind jetzt schon gestohlen worden. Es wird da geschätzt, dass es auch mehr sein könnten, bis zu 2000 Bitcoin. Und ich dachte, wir dröseln das Ganze noch einmal von vorne so ein bisschen auf, weil ich jetzt vor allem auch nicht so in der Wallet-Szene unterwegs war. Coldcard war mir vorher nur ein Begriff, aber genau wusste ich es nicht. Vielleicht kannst du nochmal erklären, David, was Coldcard-Wallets genau sind, wie jetzt auch im Vergleich zu Ledger und so weiter sich verhalten.
Naja, also die Coldcard-Wallet, ich muss ja zugeben, ich komme ja auch so aus der, Bitcoin-Maxi ist ein blödes Wort, aber ich komme schon so aus der Bitcoin-Schiene, wenn man sich die Kryptowelt anguckt. Und da war Coldcard immer der Goldstandard der Selbstverwahrung. Also man hat ja eh seit Jahren gesagt, das Mantra, not your keys, not your coins. Also du kannst eigentlich nur diese Souveränität von Bitcoin, die ja ein großer Vorteil davon ist, ausleben, wenn du deine eigenen Keys, also deinen Private-Public-Key-Pair, wirklich selber besitzt, selber verwahrst und da am besten keinem vertrauen musst, da kommt keiner ran, das gehört nur dir, also bist du dann ein souveräner Bitcoin-Nutzer. Im besten Fall nutzt du auch deine eigene Node. Also so aus dieser Philosophie, würde ich sagen, entstammt auch die Coldcard-Wallet. Im Endeffekt ist es aber einfach eine Hardware-Wallet, also so wie Ledger, Trezor und Co., wie sie alle heißen. Aber die Bitcoiner haben schon, die fanden Coldcard eigentlich immer am besten, weil es so ein paar Sicherheitsfeatures hat, die die anderen eigentlich nicht haben. Also du konntest die, und ich habe da auch ein bisschen mit rumexperimentiert, können wir später nochmal tiefer darauf eingehen, du kannst zum Beispiel AirGap verwenden. Also du musst die nicht mal an deinen Rechner anschließen. Du kannst dann eine Transaktion über eine Wallet-App auf deinem Rechner machen, nimmst dir dann einen physischen, eine SD-Karte, packst, also da ist dann sozusagen der Public Key auch drauf gespeichert oder der Master Public Key, steckst ihn in deine Cold Card und sagst, jo, signier diese Transaktion, dann schaut er sich das an und dann sagst du Sign, dann ist die Transaktion signiert und dann muss sie wieder zurück in den Laptop und dann kannst du die Transaktion senden. Was ich damit sagen will, ist, es ist eigentlich eine Wallet, die das Thema Sicherheit und Souveränität extrem ernst genommen hat. Und dass gerade diese Wallet Opfer des miesesten Hardware-Wallet-Hacks in der Geschichte von Bitcoin geworden ist, ist natürlich bitter, aber auch ein bisschen ironisch.
Genau, ich würde sagen, man kann so, also ja, tragödisch oder Tragödie fast schon, ne? Also die Bitcoiner, die da am härtesten drauf schauen, und das hat der Hack ja auch gezeigt, es gibt einen Angriffsvektor, der vielen gar nicht bewusst war, deswegen schauen wir auch nochmal drauf, was hier genau schiefgelaufen ist. Gerade bei den MK2 und den MK3 Modellen gab es eine Firmware oder einen Fehler in der Firmware, besser gesagt. Normalerweise würden die Wallets bei Erstellung eines Private Keys, einer Seed Phrase besser gesagt, auf den Randomness Generator der Hardware zurückgreifen. Also einfach die Zufälligkeit, wie sie bestimmt wird. Und hier gab es eben den Fehler, das ist nicht passiert. Und stattdessen war die Zufälligkeit so eingestellt, dass es eben leicht zu errechnen war oder die Seed Phrase leicht zu erraten war. Das ist jetzt, sage ich mal, sehr einfach erklärt. Würdest du damit gehen oder hast du da noch irgendwie einen Kontext, wie man das vielleicht besser erklären kann?
Nö, so kann man das genau sagen. Also es ist natürlich, bei dem Thema geht es um Entropie. Entropie ist im Endeffekt nichts anderes als Zufälligkeit. Also du kannst eine Hardware-Wallet so sicher machen, wie du willst. Am Ende, und das haben jetzt leider viele relativ bitter gelernt, aber kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, für die Sicherheit von Bitcoin ist es vielleicht sogar netto positiv, weil so ein Fehler hoffentlich nie wieder passieren wird. Also im Endeffekt war der Raum, aus dem sozusagen der Seed Phrase, der Seed ist noch vor dem Private Key. Also der Seed ist sozusagen der Samen, von dem sich dann die Private Key, Public Key Pairs ableiten lassen. Und die Erzeugung dessen kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Man muss aber sicherstellen, dass die wirklich maximal zufällig ist. Und idealerweise hat es 2 hoch 256 Bits. Und in dem Fall waren es, ich weiß nicht genau, ich glaube 2 hoch 30 Bits oder so, lass mich lügen, korrigiert mich gerne im Chat, wenn die Zahlen hier nicht stimmen. Aber der Vergleich, und da hat das Bitcoin Policy Institute ein interessantes Video zu gemacht, ist, wenn du ein bestimmtes Atom in einem Virus suchst, gegenüber, und so soll es sein, ein Atom in 80 Milliarden Galaxien. Also so krass kickt dann irgendwann die Potenz rein, also 2 hoch 30 gegen 2 hoch 256, das kannst du nicht mehr vergleichen. Das sind zwei Welten und so ein Atom, in Anführungsstrichen, ein Virus hast du relativ schnell gefunden in 10 Minuten, ehrlicherweise. Und deswegen sind eigentlich alle, die sich über diese falsche oder diesen Firmware-Bug, der die falsche Entropie letzten Endes genutzt haben, Hochrisikogruppe. Also da braucht es nicht viel, um das schlicht und ergreifend zu brute-forcen.
Genau, wir gucken uns da nochmal gleich ein paar Zahlen an. Erstmal für jeden, der betroffen ist, der kann hier auf diese Seite gehen. Es gibt einen Firmware-Fix, aber das ist halt auch das Problem bei dem Ganzen. Es ist nicht einfach mit einer Aktualisierung der Firmware gemacht, weil einfach diese Seed-Phrases schon an sich fehlerhaft sind oder, sage ich mal, nicht zufällig genug. Das heißt, letztendlich muss jeder eine neue Seed-Phrase generieren und seine Coins migrieren. So habe ich es jedenfalls verstanden. Es wird dazu halt auch gesagt, dass man seine defekten oder komprimierten Coldcard-Devices nicht wegwerfen soll, denn das ist möglicherweise noch für Law Enforcement, also für das Gesetz später relevant, wenn es darum geht, halt auch die Angreifer zu verfolgen und das Ganze aufzuklären. Man muss ja irgendwie nachweisen können, dass das deine Coins sind oder die eigenen Coins sind, sozusagen. Was wir auch gesehen haben, das ist spannend, das wurde als Reverse FTX bezeichnet, ist nämlich, dass einmal natürlich das Bitcoin-Netzwerk kurz darauf zum Leben erweckte. Wir sehen hier die Number of Active Addresses auf Tagesbasis und viele Nutzer begannen dann eben genau das zu tun, ihre Coins zu migrieren, teilweise zu Börsen, deswegen Reverse FTX. Bei FTX war es ja anders, alles runter von den Börsen, schnell in Self-Custody, und das ist ja auch noch eine Debatte, mit der wir uns gleich beschäftigen. Hier ist es jetzt andersrum. Ich weiß nicht, David, konntest du jetzt irgendwie sehen, wie viel prozentual zu den Börsen geflossen ist, wie viel einfach auf andere Wallets? Ist hier schon von einer Self-Custody-Flucht zu sprechen?
Da müsste man sich wahrscheinlich einfach mal die Börsenflüsse angucken. Da gibt es ja auch Charts von. In dem Chart ist es jetzt nicht abzusehen. Ich habe vorgestern Chart gesehen, da sieht man, es gibt einen kleinen Dent nach oben. Also, aber ich meine, man kann da eins und eins zusammenzählen. Ne? Also natürlich können das auch Transaktionen von einem Wallet zum nächsten sein. Vielleicht haben die Leute auch aus Schiss einen neuen Seed Phrase generiert, auch bei anderen Wallet-Herstellern, obwohl man ja jetzt, also muss man vorsichtig sein, aber eigentlich davon ausgehen kann, dass die anderen sicher sind, ne? Weil das ist jetzt ein Bug, der bekannt ist. Das heißt, da werden jetzt auch Angreifer versuchen, andere Wallet-Hersteller zu brute-forcen, und da jetzt kein anderer Wallet-Hersteller Probleme in dieser Hinsicht bekommen hat, kann man davon ausgehen, dass in dieser Hinsicht das sicher ist. Das heißt, da gibt es eigentlich auch keinen Handlungsbedarf, ne? Also wenn du zwar irgendwann mal ein Codecard-Wallet gehabt hast, muss man, glaube ich, nochmal scharf nachdenken, ob man nicht vielleicht doch bei einem neuen Wallet die Seed Recovery gemacht hat. Also du kannst ja auch, wenn mit einem Seed Phrase, das ist der Sinn von dem Seed Phrase, auch auf andere Wallets das neue Wallet recovern, also einfach die Bitcoin da übertragen, dann bist du gefährdet. Also dann, also jeder, der auch vor 10 Jahren oder was auch immer mal ein Codecard-Wallet besessen hat, geht dann nochmal mit euch selbstkritisch in Klausur, ob ihr da alles richtig gemacht habt. Ich gehe aber davon aus, dass diese Lesart von Reverse FTX tatsächlich so ist. Also für mich ist das die mit Abstand größte Vertrauenskrise von Self-Custody in der Geschichte von Bitcoin, weil in diesem Fall sind ja Leute betroffen, die alles richtig gemacht haben. Also normalerweise, es werden Leute gehackt, auch Hardware-Wallet, Hodler, sage ich mal, weil sie irgendwann mal vielleicht einen Fehler gemacht haben, weil sie sich Malware auf den Computer geladen haben, weil sie doch irgendwie ihren Private Key oder ihren Seed Phrase geleakt haben. Dann kann man sagen, da ist irgendwo ein Fehler in der eigenen Kette passiert. In diesem Fall liegt der Fehler aber beim Hersteller. Also Leute, die alles richtig gemacht haben, sind trotzdem betroffen. Das macht die Sache so bitter und führt sicherlich auch dazu, dass jetzt Leute so den Grundsatz von Self-Custody einfach nochmal hinterfragen und sich vielleicht die Frage stellen, boah, sind so regulierte, nach Mika regulierte Onshore-Verwahrer, die da wirklich professionell das machen, deren Job das im Prinzip ist, Geld sicher zu verwahren, auch Kryptowährung sicher zu verwahren, vielleicht die bessere Lösung. Ist, glaube ich, eine Debatte. Ich persönlich habe da jetzt nicht die klare Position, aber ich glaube, viele stellen sich einfach die Frage aktuell.
Ja, definitiv. Weil du gerade gesagt hast, persönliche Position, du bist ja auch selbst betroffen, das im Vorgespräch erklärt, dass dir auch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ist. Vielleicht kannst du mal erzählen, du hast auch eine Coldcard, ne?
Ja, also ich bin nicht insofern betroffen, glücklicherweise, und wirklich, das ist richtig scheiße. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der da tatsächlich Coins verloren hat, das ist mega scheiße, das tut mir mega leid, und ehrlich gesagt habe ich auch, ich schlafe in der Regel ruhig, aber das ging mir schon irgendwie nahe, auch deswegen, weil ich tatsächlich mal eine Codecard-Wallet, ich glaube MK2 oder 3 besessen habe, die theoretisch vulnerabel gewesen wäre. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts mehr drauf, was aber nur daran lag, dass die UX von Codecard echt beschissen ist. Also es mag irgendwie so Anführungsstrichen früher als die sichere Wallet gegelten haben, aber ach, keine Ahnung, also irgendwie Ledger hat da ein schönes Interface und es ist alles irgendwie userfreundlicher, und in dem Fall hatte ich aber auf zweierlei Arten Glück, weil ich den Seed schon 2020 generiert hatte für die Coldcard. Das habe ich vorhin mal nachgeguckt, weil ich es einfach wissen wollte, und ich hatte insofern Glück, weil dieser Firmware-Bug, der die Entropie so verringert hat, der erst 2021 draufgekommen ist. Also alle, die schon ewig dabei gewesen sind, auch bei Codecard, die hatten Glück. Aber es ist wirklich nur Sache von Glück und Pech, und das macht es irgendwie so bitter.
Ja, genau. Ich habe hier gerade nochmal im Tracker gezeigt, ne? Der Most Recent Drain. Ich glaube, das sind alles Schätzungen, das kann man noch nicht für voll nehmen, aber 26,34 Bitcoin, das ist krass. Das taucht hier aber tatsächlich noch nicht auf. Also ich weiß noch nicht genau, wie das hier berechnet wird. Man musste halt auch irgendwie in die Analyse gehen on-chain und dann auch verifizieren. Also die Leute, die betroffen sind, müssen dann halt auch selbst rauskommen und das halt auch melden. Hier ist auch eine gewisse Panik zu erkennen. Das ist ja auch das perfide, dass natürlich viele Leute dann reagieren wollen, auch was machen wollen und dann aber möglicherweise auch Opfer von Phishing-Angriffen werden und so weiter und so fort. Das heißt halt auch, es gilt, einen ruhigen Kopf zu bewahren, oder vielleicht passieren auch so eine dummen Sachen wie die Adresse falsch eingegeben, auf die man dann migrieren will, und dann verschwinden die Coins halt so. Also das gibt dann nochmal Sekundäreffekte, die hier, sag ich mal, die Tragödie noch erweitern. Es ist hier eine Frage im Chat, inwieweit sind andere Wallet-Anbieter wie Ledger als sicher zu betrachten? Dort gab es ja auch einen Leak oder. Ja, das ist nochmal eine andere Sache bei Ledger. Wir gucken gleich nochmal auf die anderen Wallet-Anbieter. Ich wollte nochmal kurz einmal dazwischen werfen, dass es tatsächlich eine gute Chance gibt, dass die Angreifer erwischt werden. Also es gibt rund 600 Angreiferadressen, die jetzt geflaggt worden und auch an die Polizei weitergegeben wurden. Und natürlich sind auch die Börsen dabei, diese Adressen zu blockieren. Blockchain Analytica ist auch schon dabei. Die Angreifer versuchen das aktuell über Torchain und Tornado Cash zu mixen, heißt zu waschen. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wer sind die Angreifer? Jetzt habe ich heute auch gelesen, die müssen ja auch, weil du es gerade gesagt hast, seit 2021 gewartet haben, dass sich genug Adressen oder komprimierte Adressen irgendwie ansammeln, um gerade jetzt zuzuschlagen. Die Frage natürlich, sind es einzelne Angreifer und auch wie plant man sowas? Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie Background-Infos noch hast.
Also dazu, ob die seit 2021 gewartet haben, das muss nicht der Fall sein. Das kann ja auch sein, dass die in den letzten Wochen erst diesen Bug entdeckt haben und dann gewartet haben. Also den Bug gibt es seit 2021, aber der war offensichtlich lange unentdeckt. Kann natürlich sein, dass sie ihn sofort entdeckt haben, aber es reicht, wenn die den, weiß ich auch nicht, letzten Monat entdeckt haben und dann halt gehandelt haben. Ich fand es ganz interessant, bei Reddit haben ja auch Leute geschrieben, dass sie diese Sicherheitslücke mit Claude Code und Fable und wie sie alle heißen, innerhalb von 8 Minuten irgendwie gefunden haben. Also es war scheinbar wirklich ein leichtes, diese Software-Vulnerabilität ausfindig zu machen, was natürlich auch wieder so ein Fingerzeig in Richtung IT-Sicherheit im Zeitalter von KI-Modellen ist, ne? Also ich kann mich erinnern an diese Debatte mit Mythos, also dem stärksten Claude-LLM, was ja erstmal zurückgehalten wurde, weil es aus Sicht von Claude oder was auch immer zu mächtig ist und deswegen extrem viele Sicherheitslücken zutage fördern könnte. Und Fable 5 ist ja so ein bisschen dann der Ausfluss dessen, also das ist ja dann ein bisschen begrenzter. Und wer jetzt irgendwie danach fragt, wie baue ich irgendwie ein Virus, der Menschheit gefährlich wird, der wird dann blockiert oder von dem Modell selbst. Also ein paar Sicherheitsschranken eingebaut, aber möglich ist es, dass diese Vulnerabilität tatsächlich mit einem LLM gefunden wurde. Ich will auch noch mal kurz darauf eingehen, weil das wirklich eine sehr, sehr relevante Frage ist, wie vulnerabel sind denn andere Wallet-Hersteller? Das ist ja genau die Frage, die sich gerade alle stellen, ne? Also es sind jetzt irgendwie ein paar tausend Coldcard-Wallets betroffen. Aber das ist ja nicht das Gros der insgesamt selbstverwalteten Hodler, sondern Ledger und Trezor und Bitbox, wie sie alle heißen, das sind ja größere Hersteller. Und also die Antwort darauf, die sind sicher. Also das kann man jetzt, denke ich, so sagen, ne? Also am Ende des Tages musst du natürlich trotzdem der Firmware vertrauen. Aber wie gesagt, also der Umstand, dass keines dieser Wallets leergeräumt wurde, obwohl jeder von diesem Bug jetzt weiß und es wahrscheinlich 1000 Leute probiert haben, zeigt, dass es sicher ist. Und diese Entropie, wenn sie denn richtig erzeugt wird, ist so gewaltig groß, dass sich das nicht bootforcen lässt. Insofern nicht hektisch reagieren. Du hast es auch schon gesagt, Johannes, wenn ihr kein Coldcard-Wallet benutzt habt, gibt es eigentlich jetzt keinen Handlungsbedarf.
Genau, ich habe jetzt hier auch gerade, als du das gesagt hast, eingeblendet, ne, mit einem so einen Vergleich. Also man sieht halt die betroffenen Coldcard-Geschichten, also 40 Bits Entropy, 72 Bits. Du hast vorhin erklärt, wie groß da dann Unterschied schon sein kann, auch zwischen 40 und 128 beispielsweise. Und da bei dem Trezor und bei dem Ledger sind wir schon bei many times longer than the age of the universe, um einen so ein Gespür dafür zu geben, auch was du gerade gesagt hast, mit welcher Sicherheit man das sagen kann. Natürlich ist dann aber trotzdem die Frage so, wie wird die Randomness generiert? Also gibt es verschiedenste Quellen. Ich glaube zum Beispiel, Trezor nutzt mehrere Quellen für die Randomness, während Ledger eine benutzt. Er macht mich darauf jetzt nicht fest. Und bei Ledger ist es halt aber auch so, dass sie mehrfach zertifiziert sind. Aber dieser Zertifizierung muss man dann auch entsprechend vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist ja auch das große Stichwort. Wir kommen da gleich nochmal dazu.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Eine große Frage, die sich jetzt natürlich auch vielen stellt, ist, wie sicher ist Bitcoin auch generell? Also hier gab es natürlich keinen Hack oder die Kryptografie von Bitcoin ist hier nicht betroffen. Das ist auf Seiten der Wallet-Hersteller. Trotzdem hat sich das Bitcoin-Red-Team damit befasst, wie sich das generell im Bitcoin-Ökosystem verhält und hat tatsächlich 4.962 potenzielle Sicherheitslücken in 390 Open-Source-Projekten gefunden, 720 davon kritisch oder schwerwiegend. Muss man sich jetzt Sorgen machen? Auch an dich, David, die Frage.
Das kommt auf die Sicherheitslücken an. Also ich glaube nicht. Also der Charme an Bitcoin ist ja eigentlich auch verglichen mit anderen Kryptowährungen, dass es ein relativ erprobtes und auch vergleichsweise unkomplexes Projekt ist. Ne? Es hat keine Smart-Contract-Funktion. Es ist, also die Kryptografie ist sicher. Es gab diese Debatten um Quantencomputer, also ich müsste mir jetzt im Einzelnen angucken, welche Sicherheitslücken da gefunden wurden, was ich weiß jetzt gar nicht genau, was sie da alles getestet haben. Also auf die Idee, dass man auch die Firmware von Wallet-Herstellern testet, muss man auch erstmal kommen. Ne? Also das finde ich ja auch interessant. Also man hört die ganze Zeit von Börsenhacks und so und Sicherheitslücken, aber dass jetzt irgendwie die Firmware von der Infrastrukturebene darunter auch Vulnerabilitäten hat, das ist, glaube ich, jetzt allen klar geworden und das ist gut, dass sie jetzt gecheckt werden. Ich will hier noch einmal auf eine Frage im Chat eingehen. Kann man eigentlich sicher sein, dass regulierte Börsen von sowas nicht zukünftig auch betroffen sein werden? Natürlich gibt es keine Garantie für nichts, aber Börsen, vor allem in der EU durch MiCA reguliert, die in der Regel auch ihre Coins Custodians geben, dessen gesamtes Geschäftsmodell darauf basiert, Bitcoin sicher zu verwahren. Die haben ja in der Regel wirklich komplexe Multisig-Setups. Also da reicht jetzt nicht irgendwie, wenn einer mal ein Seed Brute Force kann da irgendwie eine Transaktion signieren und irgendwie die eine Wallet leer räumen. Das ist ja deutlich komplexer. Also in der Regel eben mit Multisig auch verschiedene Instanzen, wo jetzt eine Person gar nicht alleine entscheiden kann, was raus und reingeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Börsen per se sicherer sind. Das ist eine komplexe Debatte, die, glaube ich, jeder für sich selber auch entscheiden muss, wenn man da mehr vertraut. Ich glaube, was so mein grundsätzlicher Rat ist, was die Verwahrung anbelangt, ist verteiltes Risiko. Also einerseits Cold Storage, eigene Verwahrung und vielleicht mehrere Börsen auch, so dass. Ne, also beim Cold Card Hack habe ich von Leuten gehört, die hatten irgendwie alle ihre 12 Bitcoin oder was auch immer, so absurde Mengen, richtig viel Geld auf einer Wallet. Und das ist halt dann ein Totalverlustrisiko. Also das ist vielleicht so ein allgemeiner Tipp am Rande.
Ja, wo wir gerade auch bei dem Thema sind, da gibt es auch einen Kommentar von Eric Balchunas. Der Herr ist ETF-Analyst bei Bloomberg. Ich glaube, bei dem Stichwort weiß man also schon, er wird sich tendenziell natürlich eher für die ETF-Branche, also Regulated und professionelle Custodians aussprechen. Aber basically stellt er natürlich die Frage in den Raum, wem vertraust du mehr? So dir selbst letztendlich halt auch, der den Firmware betreiben oder den Wallet-Betreibern oder diesem Herrn hier BlackRock beziehungsweise den Custodian Center. Ich glaube, bei BlackRock, bei dem ETF ist es Coinbase. Ich sag mal, die Debatte durchaus fair. Ich persönlich würde tatsächlich auch eher hierzu tendieren. Selbst ist Self-Custody gewisserweise auch einfach zu komplex. Und ich glaube, das hat das heute auch, oder nicht heute, bei der Cold Card Hack gezeigt, eben, dass du alles richtig machen kannst. Aber, und das ist halt auch das große Problem, das Vertrauen, das heißt ja Don't Trust, Verify, an dieser Stelle wird das Vertrauen ja einfach verschoben von, also nicht dir selbst in gewisser Weise, oder halt eben von diesen Custodians jetzt bei Self-Custody zu dem Wallet-Betreiber, dass da alles sauber ist auf der Firmware-Seite und so weiter. Das heißt, wenn man dem folgt, wäre ich tatsächlich auch auf der Seite der Professional Regulated Custodians. Natürlich mit dem Trade-off, dass deine Coins letztendlich nicht dir gehören. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Abschluss des Ganzen. Not your keys generated with plus 128 bits of entropy. Not your Bitcoin muss es dann wahrscheinlich jetzt heißen. Frage nochmal im Chat. Bei Bybit wurde 1,5 Billionen oder Milliarden, sorry, gestohlen letztes Jahr. Ja, da war das nochmal was anderes, soweit ich weiß. Obwohl es, glaube ich, auch ein Softwarefehler war. Ich kann nicht mehr genau rekapitulieren, woran es da lag bei dem Bybit-Hack. Grundsätzlich war es aber so eine Sache, wo basically die Angreifer es geschafft haben, das Software-Interface der Börse, also der Wallet-Transaktion zu manipulieren, sodass sie eine Transaktion angezeigt bekommen, von der sie glauben, sie ist legitim, sie wollen das da hinschicken und in Wirklichkeit ist im Hintergrund die Wallet-Adresse der Angreifer eingefügt worden. Wo genau da die Angriffsvektoren sind, weiß ich nicht, ob das ein Problem in der Software der Wallet-Anbieter ist oder schon weiter in dem Prozess der Börse, wahrscheinlich letzteres, aber ich weiß nicht, ob du dazu noch Infos hast.
Nee, da bin ich tatsächlich jetzt auch überfragt und nicht im Bilde. Aber es ist natürlich ein guter Hinweis, ne? Also wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch Börsenhacks sehen. Das ist wahrscheinlich so, ne? Aber
wobei
wurde in dem Fall ja auch nicht alles leergeräumt, ne? Also das
einmal das, genau, wobei das schon ein sehr substanzieller Teil der Börse war. Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, eben weil sie professionell und reguliert sind, besteht dann ein gewisser Schadensanspruch. Und da sind wir auch nochmal bei dem Punkt bei Coldcard. Da ist jetzt auch die Frage, kann man da überhaupt klagen? So, ne? Ich habe das jetzt bisher noch nicht wirklich erörtert gesehen, inwiefern die Leute da Anspruch auf Schadensersatz haben. Ich glaube, die größte Chance, die sie haben, ist eben, dass Law Enforcement dahingehend mit ihren Untersuchungen erfolgreich ist. Wir wissen, das dauert aber halt auch alles ewig. Dass sie möglicherweise die Angreifer schnappen, die Coins irgendwie sichern können und sie dann eventuell, jetzt ähnlich wie bei Mt. Gox und so weiter und so fort, im späteren Verlauf wieder an die legitimen Nutzer wieder verteilen können. Das ist, denke ich mal, der beste Way to Recovery aktuell. Dass es da jetzt über eine Klage läuft, sehe ich nicht. Also unser Marktexperte Stefan Lübeck hatte heute halt auch in der Redaktionssitzung gesagt, sobald da die ersten Klagen reinprasseln, kann es auch einfach sein, dass der Betreiber einfach Insolvenz anmeldet und dann ist das Ganze sowieso gelaufen. Also schwer vorstellbar, dass es jetzt einfach über Klagen dazu kommen könnte, dass diese Bitcoin wiederkommen. Und es ist ja auch substanziell viel. Also ich glaube nicht mal, dass die diese Assets überhaupt haben, um sie dann wieder rauszugeben. Ja, ich glaube, wenn dazu keine weiteren Fragen im Chat sind, dann würden wir das Kapitel jetzt an der Stelle schließen und mit dem nächsten weitermachen. Und ich denke, das hier ist ein gutes Intro dafür.
Come see this.
What is that?
It's a bear.
Ja, der gute Michael Saylor macht Jagd auf die Bären. Am Wochenende postete er diesen doch recht kryptischen Tweet, finde ich. Bitcoin Drive Engage. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, krass, es geht wieder weiter mit den Käufen. Er hat ja auch diesen Chart hier gepostet, in dem man seine vergangenen Käufe sieht. Scheiße, so ein Chat, der Typ ist so Panne. Gehe ich mit. Ich habe auch leider noch mehr cringy Content dahingehend mitgebracht. Jedenfalls ließ das vermuten, dass es darum geht, dass Bitcoin gekauft wird. Ich habe das dann doch letztendlich auch anders interpretieren können, nämlich Bitcoin Drive Engaged. Wir fangen jetzt an, wieder weiter Bitcoin zu verkaufen, um, voranzukommen etc. So kann man es halt auch sehen. Saylor hat halt eben eine sehr ungewöhnliche Art zu kommunizieren. Wir wissen, er hat Bitcoin verkauft. Ich finde es interessant auch, wie es dargelegt wurde. Ne? Also nicht, wir haben Bitcoin verkauft, um unsere Reserve aufzufüllen, sondern wir haben unsere Reserve aufgefüllt. Wir haben Stretch zurückgekauft. Da ist jetzt erstmal tatsächlich gar keine Rede von Bitcoin verkauft. Das war dann eher so implizit aus der Ankündigung lesbar. Genau, also hier nochmal der Tweet dazu, also wenn du deine Reserve increased hast, statt zu sagen, dass du für einen Verlust verkauft hast. Wir gucken mal ein bisschen auf die Zahlen, wie es jetzt aussieht und er hat auf jeden Fall dafür sorgen können, dass die Balance deutlich besser aussieht. Also sie haben jetzt 2,3 Jahre of Duration bei den Dividenden, so wie ich das verstanden habe, wenn sie jetzt quasi aus ihrer Reserve Dividenden für Stretch zahlen müssten. Und genau, die Reserve ist auf 4 Milliarden Dollar erhöht worden. Nochmal kurz zu den Zahlen, 1600 Bitcoin sind verkauft, das sind rund 102 Millionen Dollar zum Zeitpunkt des Verkaufs gewesen und ja, davon die Reserve aufgestockt und eben Stretch zurückgekauft und das ist neu jetzt bei dieser Sache, dass er nicht nur die Reserve sozusagen aufgefüllt hat, sondern halt auch angefangen hat, sein eigenes Produkt, sein Digital Credit da zurückzukaufen, aber natürlich halt auch weiterhin im MSTR, also die Common Stock verkauft. Wichtig natürlich auch diese Zahl hier, den MNAV damit wieder über 1 gepusht, was ja theoretisch bedeuten würde, dass die Verkäufe von MSTR non-dilutive sind. Soweit so gut. Also er hat zwar Bitcoin verkauft, aber er macht Victory Labs auch, würde ich sagen, hier sieht man es ganz gut aus diesem Grund. Beziehungsweise MSTR ist da gar nicht der richtige Chart, den ich zeigen müsste, sondern Stretch. Und hier sieht man es eben noch deutlicher. Erst der Absturz von Stretch und dann der Recovery, seitdem er auch angefangen hat, Bitcoin zu verkaufen. Ich denke, das hier ist auch eher der Chart, der zeigt, wie viel Anleger seinem Produkt vertrauen. Meinst du es berechtigt, dass er hier die Siegesrunden dreht oder ist es für dich auch noch alles ein bisschen unverständlich?
Ja, dieses Geschäftsmodell ist ja schon Wahnsinn. Also ich sag mal so, es war ja lange vollkommen unklar, wie Saylor diese horrenden Dividenden zu zahlen gedenkt. Also er verspricht ja einen Dividend Yield von 10%. Wenn jetzt diese Stretch ist, glaube ich, mit $100 ist der Nennwert. Jetzt ist es ja, $6 unter Nennwert. Das heißt, Dividend Yield ist dann nochmal was höher, also 12% oder so. Yield kriegst du dann, weil ja nur $94 kosten. Also es ist ja, und zweimal monatlich ausgezahlt. Also das Produkt ist ja schon Wahnsinn, ne? Also wenn du dir alleine die Rendite anguckst, dann muss es sich dabei ja um Hochrisikoprodukt handeln, weil die Rendite so gewaltig ist. So, nun war es ja so, dass keiner so richtig verstanden hat, wo kommt denn Liquidität dafür her, diese Dividenden auszuzahlen. Also es gibt ja gar kein Geschäftsmodell bei Strategy außer Bitcoin kaufen und hebeln im Prinzip. Ja, jetzt ist es so, du hast es ja auch zusammengefasst, dass das ja eigentlich schon ein Paradigmenwechsel war, dass Strategy Bitcoin verkauft. Also es galt immer als absolut preisagnostischer Käufer, völlig egal, wo der Kurs steht. Wir kaufen, das wurde eigentlich schon zum Mantra, immer am Montag haben die neuen Zahlen, auch teilweise Riesensummen im Milliardenbereich irgendwie innerhalb von einer Woche, also gigantisch. Insofern ist das schon ein Paradigmenwechsel. Allerdings sind wir bei T-Rocks und unsere Analysten haben das ein bisschen anders geframed. Also ich meine, im Endeffekt ist es jetzt so, wir sind jetzt bei wie viel? 842.000 BTC und maximal waren es 847.000 BTC. Also im Endeffekt hat er irgendwie 0,01% der Bitcoin verkauft oder was? Also 5.000, ich glaube zweimal verkauft oder so, insgesamt 5.000. Ist jetzt nicht so viel und eigentlich hat es der Kurs dem Unternehmen ja gedankt. Also soweit ich weiß, ist MSTR, also so die ganz normale Aktie des Unternehmens, dadurch gestiegen, weil Saylor von diesem kaum haltbaren Kurs immer nur kaufen, abgerückt ist. Und damit er auch so signalisiert hat, er ist da so ein bisschen flexibler, die Liquidität ist da. Es gehen jetzt auch keine Riesensummen über den Verkaufstisch, sondern es sind kleinere Summen, um irgendwie Liquiditätslücke zu füllen. Und ich würde, oder beziehungsweise wir von T-Rox haben dann eher argumentiert, dass es ja dafür sorgt, dass es jetzt eigentlich einen relativ stabilen Boden gibt. Also selbst dieses Risiko ist jetzt so ein bisschen vom Tisch. Jetzt hat er einmal verkauft, jetzt darf er eigentlich auch häufiger verkaufen. Das ist jetzt auch keine Nachricht mehr, wenn er kleine Bestände verkauft. Es wäre eine Nachricht, wenn es größere Bestände werden würde, aber so eine gewisse Flexibilität in diesem Digital Asset Treasury Geschäftsmodell, was ja auch ein völlig neues Geschäftsmodell ist, ne? Also man kann sich da ja nicht an irgendwas orientieren, weil Strategy ein absoluter Vorreiter in diesem Feld ist. Diese Flexibilität wird vom Markt eher positiv gesehen, denke ich.
Würde ich dir auch recht geben aktuell. Also wir sehen auf jeden Fall eine kleine Erholung bei MSTR, obwohl das ja, weil du gerade davon gesprochen hast, wo kommt die Liquidität her? Bis vor kurzem war das hauptsächlich MSTR, was da auch verkauft wurde von Saylor selbst, auch nicht in unwesentlichen Mengen. Stretch, da sieht man es halt einfach auch am besten. Ich habe es gerade gezeigt, wie man da auf Richtung Par-Kurs ist. Also $94 war jetzt das High, 94 noch was. Ich würde sagen, die Märkte geben ihm erstmal recht. Auch tatsächlich, das muss man ihm anrechnen. Er hat letztendlich den Idealismus dann auch ein bisschen beiseite geworfen und er hat das gemacht, was viele Expertenanalysten auch gesagt haben, hör mal zu, du hast halt Bitcoin und hier sieht man es auch nochmal, Bitcoin Duration, wenn man jetzt nur Bitcoin als liquides Mittel nutzen würde, dann hätte er noch 31 Jahre, um basically diese Dividenden zu leisten. Jetzt mit der Reserve sind es halt 2,3 Milliarden, also den US-Dollar. Also er hat da genug Assets, die er zur Not auf den Markt werfen kann. Die Frage war immer so ein bisschen, was passiert, wenn er sie auf den Markt wirft. Ich war immer sehr kritisch von Strategy beziehungsweise auch Michael Saylor. Mich hatte dabei gar nicht so das Geschäftsmodell am meisten gestört, auch wenn mich das nicht gereizt hat, sondern das Problem war einfach eher so die Kommunikation. Ich habe es auch eingangs erzählt. Sie haben letztendlich ein Kernversprechen gebrochen und ihre Glaubwürdigkeit meiner Meinung nach damit untergraben. Ich sage immer, so moving the goalpost. Also so, es wurde dann in den letzten Monaten bequemerweise die Story einfach dahingehend abgeändert. Aber das musste dann letztendlich auch ein bisschen passieren. Und man war dabei auch nicht immer ganz transparent. Wir hatten das vor ein paar Wochen in einem Meinungsecho. Da ging es halt auch darum, was hat Saylor nach außen hin kommuniziert oder was wurde implizit kommuniziert. Da hieß es erst, 1,25 Milliarden Dollar sind für den Bitcoin-Verkauf bereitgestellt. Stellte sich dann heraus, wenn man das alles tatsächlich dann zusammenrechnet, ist man dann eher bei 5 Milliarden Dollar. Und ja, also wie gesagt, dieses Moving the Goalpost, Saylor hat dazu aber auch Stellung gezogen und ich glaube, wir hören da auch mal gleich rein, was er gesagt hat. Natürlich einmal halt diesen Post, den er vor kurzem nochmal rausgehauen hat. Also wenn ich sage, never sell your Bitcoin, dann spreche ich von einer Person zur anderen und nicht von Unternehmen zu dir. Also seit 2020, und das meine ich hier so wieder ein bisschen diesen Narrativ verdreht, haben wir auch gesagt, dass wir immer mehr Bitcoin kaufen würden als verkaufen würden, auch wenn es ja eigentlich in der Vergangenheit öffentlich hieß, wir würden niemals verkaufen. Das hat er zum Beispiel in diesem Interview gesagt. Ich spiele das mal kurz ab.
Inspiration now is, if you really hate Bitcoin, I want you to love us. Like, we're the perfect instrument to short, right? If you, because I promise you, I won't sell it. Right, we're going to be levered long Bitcoin, and if you don't like it or if you just want to hedge it, you get to sell our stock.
Also da sagt das nochmal das Wesentliche, ne? Wir werden Bitcoin nie verkaufen und wir sind immer eine Hebelwette basically auf Bitcoin. Und das war das ja auch vor kurzem jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie ja Active Capital Management, also können Bitcoin natürlich auch verkaufen. Und im Fokus jetzt weniger Bitcoin, sondern halt eben viel mehr Stretch des Digital Credit Framework, wenn man so will. Also Zyniker würden einfach meinen, er hat einfach at a loss verkauft. Also er ist jetzt einfach dabei, seine Bitcoins zu verkaufen. Durchschnittliche Anschaffungskosten sind bei 75.000 circa roundabout. Und glaubt man, Strategy ist die aktuelle Phase eher eine vorübergehende Konsolidierung auf dem Weg, das größte Unternehmen der Welt zu sein. Das hat man neulich in dem Earnings Call gesagt. Es gibt viele Verweise auf Nettowerte, historische Renditesteigerungen. Alles ist sehr backwards looking. Also es geht ja auch ein bisschen um Framing. Wie wird das Ganze dargestellt? Verkäufe werden auch in den Kontext von Tax Gains gestellt. Also es sind nicht unbedingt Verkäufe at a loss, sondern es sind ja Verkäufe at a loss. Aber das hat ja positive Wirkungen halt auch auf unsere Tax Balance Sheet. Und für mich da halt auch ein bisschen Marketing am Werk. Die Frage ist natürlich, wie man die Firma sieht, ne? Also wer an das Never Sell Motto geglaubt hat und dass MicroStrategy halt eben nur diese Hebelwette ist, und ich glaube, du hast es auch im Vorgespräch gesagt, dann ist eigentlich MSTA auch unausweichlich für jeden Bitcoin, aber wenn du an Bitcoin glaubst, dann musst du auch an MSTA glauben und zwar mehr noch sogar. Daraus ist jetzt was anderes geworden. Aus dem Quartalsbericht geht es halt eben hervor, Stretch ist jetzt die oberste Prio und Strategy leistet aktuell halt eben die Überzeugungsarbeit, dass es wieder at par handeln kann. Man ist kurz davor, also macht er wahrscheinlich einen guten Job. Und natürlich auch einmal versucht man dieses Digital Credit Framework zu pushen. Und ich frage mich natürlich halt nur, wer sind dann später die Käufer? Also in dem Quartalsbericht ging halt auch hervor, dass es überwiegend Retailer sind. Kann man die noch davon überzeugen, nachdem Stretch ja krass gefallen war? Also ich glaube, wir waren da zwischendurch bei, ja, was waren wir da? Ja, fast unter 70 Dollar, 73 Dollar. Und hier haben ja viele Leute halt auch Stretch gekauft, weil es ihnen quasi als neues Bankkonto, wenn man so will, vermittelt wurde mit einer hohen Dividende. Also ich frage einfach nach der Glaubwürdigkeit des Unternehmens going forward. Und ja, Saylor hat nochmal Stellung dazu bezogen, auch in einem aktuellen Interview. Das wollen wir gleich mal abspielen. Dann kannst du vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen.
Yeah. What we needed to do was demonstrate that if we sold Bitcoin, it wouldn't fail. So when we sold the Bitcoin, it was 60, 59,000 and it traded up. And so we broke that misconception. We broke that that narrative. It turns out that the break-even point for us is about 3.2%. So if Bitcoin appreciates 3.2%, we can pay the dividends forever by just selling the Bitcoin. But you can imagine if you're a short seller, you say, well, you can't sell the Bitcoin, ha, 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 because Bitcoin will fail. And so they want to say that the credit is worthless because you won't sell the Bitcoin. So the way to break that cycle is you sell the Bitcoin. Now you can illustrate that the credit is actually good credit. We can pay the dividends forever. Now the credit investors...
Without having to sell more Bitcoin.
Genau, also einfach die Story jetzt quasi, dann bin ich wieder bei Framing, je nachdem, wie man es sieht. Wir mussten halt einfach beweisen, dass Bitcoin nicht kaputt gehen würde, wenn wir es verkaufen, um auch die Glaubwürdigkeit dieses Credit Frameworks zu steigern. Gehst du da mit? Also findest du ihn dahingehend glaubwürdig?
Also es ist im Endeffekt, ich meine, der Umstand, dass er so oft auf Podcasts und Videos und so stattfindet und auf Twitter irgendwelche KI-Memes postet, wie wenn man irgendwie einen Bär erschießt, ist ja Marketing. Also letzten Endes, was Saylor tut, ist, er versucht zu erklären, wie Strategy funktioniert, wie seine Idee davon funktioniert, aber im Endeffekt geht es darum, Kapital anzuziehen. Da spricht er auch immer davon, dass er ja, den Anleihenmarkt ja, als Ziel hat. Und daher kommen auch diese Produkte mit dem hohen Fixed Income im Prinzip. Und jetzt ist natürlich ein Widerspruch, ne? Also, du hast da vorhin ein Video gezeigt, wo er gesagt hat, Shortseller sollen uns lieben, weil wir werden niemals Bitcoin verkaufen. Jetzt haben sie Bitcoin verkauft, jetzt versucht das zu erklären. Ja, also es ist natürlich nicht glaubhaft, wenn man das eine macht, das eine verspricht, das andere tut. Aber es geht mir persönlich gar nicht so sehr darum, was ich persönlich davon denke, sondern ich gucke mir dann an, was macht der Markt. Und der Markt hat das aus meiner Sicht eher gutiert, diesen Verkauf. Also es ist jetzt kein Chaos ausgebrochen, kein Crash. Der Aktie hat es eher gut getan und den ganzen Derivaten wie SDRC auch eher.
Ja, auf jeden Fall würde mich eure Meinung dazu nochmal interessieren. Schreibt es gerne in den Chat, wenn ihr dazu was sagen wollt. Wir gehen da eventuell auch nochmal drauf ein. Ich glaube, die Frage ist also so ein bisschen, ja, wie betrachtet man das Ganze? Ist man Left- oder Mid-Curve oder Left-Right-Curve oder Mid-Curve? Es ist halt diese Debatte. Entweder Saylor hat einfach recht und das ist so die Left-Curve-Right-Curve-Methode. Es ist tatsächlich das neue Finanzprodukt schlechthin. Er hat zwar mit KI entworfen, aber er geht hier wirklich einen progressiven Weg. Oder es ist halt einfach, der FUD stimmt und viele, sicherlich ist für viele ist es einfach, jetzt gerade zu fadden. Also vielleicht bin ich dahingehend auch ein bisschen mit Curve. Aber eine andere Frage, die ich auch noch dahingehend interessant fand. Achso, ja, erstmal natürlich auch die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also ist mit weiteren Bitcoin-Verkäufen zu rechnen seinerseits? Jetzt haben wir hier On-Chain-Daten, die auch zeigen sollen, dass er schon wieder Bitcoin in Bewegung gebracht hat. Was suggeriert, dass er damit auch in den nächsten Wochen fortfahren könnte? Wir haben ja gesagt, 5 Milliarden Dollar an Kapazität. Ist die Frage, reizt er die jetzt demnächst wieder aus? Und natürlich auch noch die Frage, und das hat Nikata in den Raum gestellt, was davon ist noch Bitcoin? Und es geht ja auch so ein bisschen um Bitcoin-Maximalismus, aber auch Bitcoin-Culture. Und er seiner Meinung nach ist das over. Und eben Saylor, denke ich, ordnet er halt auch dahingehend als ein Bitcoin-Influencer ein. Und eben diese Influencer verschwinden mehr und mehr von der Fläche. Und was bleibt, und das sagt er hier halt auch, ist Bitcoin. Ist für dich Saylor eine Figur, die verschwindet oder jetzt ein fester Teil von Bitcoin ist?
Jeder Bitcoin-Influencer verschwindet irgendwann. Also, keine Ahnung, wir hatten früher diesen Trace Mayer, wir hatten fast noch früher Roger Ver, oder John McAfee oder wie sie alle heißen. Das heißt, so Leute, die so ein paar Jahre am Start sind, das Narrativ prägen, muss man auch sagen. Also es gibt bei Bitcoin eigentlich immer irgendwie ein neues Ding, worüber man zu sprechen hat, im Positiven und Negativen. Im Positiven war es jetzt die letzten Jahre Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Da ist ja auch interessanterweise Strategy nicht das Einzige, ne? Also es gibt ja, es war ein ganzer Trend, jetzt irgendwie Bitcoin- oder Krypto-Treasury-Unternehmen zu gründen. Und das war halt eben der dominierende Trend. Im Negativen war es irgendwie Quantum. Das sind halt immer dann so Sachen, die negativen Sachen kommen auch meistens irgendwie im Bärenmarkt, die positiven im Bullenmarkt. Schauen wir mal, was den nächsten Bullenmarkt dann bestimmen wird.
Yes. Eine interessante Sache, die ich noch gefunden habe zu Strategy, ohne da jetzt krass viel zu fadden, sondern geht es einfach mehr auf den Blick, war der Tweet von diesem Boy hier mit auch den entsprechenden Quellen dazu. Und es gibt wohl wieder, oder MSCI-FUD ist wohl zurück. Es gab einen umfänglichen Review, oder es soll einen umfänglichen Review geben für die Inklusion von DATS in den MSCI. Es geht nicht mehr darum, das hatten wir ja nämlich schon einmal, wie groß der Anteil an Krypto auf der Balance Sheet ist. Da hat der Saylor ja erfolgreich Widerspruch eingelegt, sondern das ist diesmal allgemeiner. Ist ein Unternehmen ein echter Betrieb oder nur ein Topf voller Vermögenswerte? Und Strategy fällt da aktuell bei den Tests durch. Und hier auch in dem Papier, was man da gezeigt hat, wird Strategy tatsächlich auch als Teil der Simulation gelistet, unter anderem war auch Metaplanet und Sharplink, also die Ethereum-DAT. Wir können ja mal kurz gucken, was da so die Kategorien sein sollen. Also Kernkriterien natürlich das operative Vermögen durch die Bilanzsumme. Es muss halt über 50% sein. Also du musst halt eigentlich mehr, sag ich mal, ja, deines Geldes machen mit deinem operativen Geschäft als rein mit der Bilanzsumme, und wir haben ja gerade das ganze Konstrukt auch nochmal auseinandergenommen, und auch bei den anderen, also hier ist das Kernkriterium in dem Fall nicht erfüllt, fällt er tatsächlich durch, also auch so Sachen wie Cashflow, ist der operative Cashflow unter 0 Dollar, jetzt sind es hier minus 67,2 Millionen, also Strategy würde da durchfallen. Jetzt ist natürlich halt auch die Frage, so, wir haben den FUD ja schon mal besprochen, auch im letzten Jahr, als es darum ging, was eine Exklusion aus den MSCI für Strategy bedeuten würde. Siehst du da jetzt weiterhin eine echte Bedrohung für? Sollte es dann auch wieder dazu kommen, dass auch andere DATs dazu, dass andere DATs ausgeschlossen werden? Oder ist das einfach auch wieder dahingehend FAT und mit Curve-Bottom, so wie ich es gerade gesagt habe?
Also FAT ist nicht, aber ist eigentlich relativ egal, weil also diese MSCIs, diese Indexfonds funktionieren ja so, die müssen halt agnostisch kaufen, je nachdem, wie groß der Anteil der Marktkapitalisierung, in dem Fall von Strategy, am MSCI World ist. Das heißt, du hast halt einen Kapitalinfluss, der einfach da ist. Und wenn das jetzt rausfliegt, dann ist der halt so nicht mehr da. Aber das kann ja genau einmal passieren. Und natürlich wird die Aktie fallen deswegen, aber auch nur einmal. Es gibt dann einfach eine Neubewertung, eben einmal. Und dann war es das auch. Also ich sehe da jetzt nicht so ein großes Problem, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Also die Key-Dates da angeblich Oktober der 16. Dann sollen die Results vorgestellt werden, inklusive der Final Methodology. Und am November soll dann basically ja das Resultat da sein. Das Ganze aber auch noch nicht verifiziert. Also man kommt wohl auch über die Links auf die entsprechenden Seiten von MSCI. Aber ich habe das tatsächlich medial noch nirgendwo anders aufgegriffen gesehen. Dürfte spannend bleiben. Ich weiß nicht, David, noch was zu Strategy? Ansonsten würden wir in das obligatorische nächste Thema gehen. Das ist auf jeden Fall auch
gehen wir weiter.
Wichtiges. Ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken, sehe ich gerade mit Blick auf die Zeit. Ich wollte es nicht schon das dritte Mal oder dritte Woche in Folge bearbeiten, aber es muss gesagt werden, das Update zum Clarity Act. Und ja, heute sind wir auf jeden Fall schlauer geworden. Wir haben die Gewissheit, der Clarity Act wird nicht vor der morgigen Deadline durchgehen, also vor dem Recess der Senatoren. Das wurde jetzt von Politico bestätigt, aber halt auch von Seiten von, jetzt ist die Pressesprecherin von Leader John Thune, also dem Mehrheitsführer im Senat. Der Clarity Act soll, und so wird es hier auch gesagt, im September als erstes auf der Agenda stehen. Ob das dann stimmt oder nicht, werden wir sehen. Bis dahin lassen sich vielleicht auch außerhalb des Senats, da gab es schon ein paar Lobbygruppen, die das gesagt haben, die letzten Uneindeutigkeiten oder Uneinigkeiten, besser gesagt, hoffentlich ausbügeln. Das heißt, die Hoffnung besteht da noch drauf, aber viele Experten haben auch schon längst gesagt, dass sie an eine Verabschiedung nicht mehr glauben. Und das größte Problem dahinter ist weiterhin natürlich Mr. President Donald Trump, der mit seiner Nähe zur Branche den Demokraten ein Dorn im Auge ist, auch mit seinen Krypto-Geschäften. Frage natürlich auch dahingehend, ist der Crypto-President wirklich ein Crypto-President gewesen? Er hat ja seinen eigenen Meme-Coin gelauncht, also von daher ja, aber was hat er letztendlich für die Branche getan? Diese Frage kann man ja stellen. Gut, wir haben die Regulierung in Form des Genius Acts gesehen, aber der Clarity Act kam nicht durch. Wir haben die SEC und CFTC, die natürlich mit seiner Freigabe mehr so eigenständig gehandelt haben und natürlich jetzt Regeln rausbringen. Aber das ist ja auch das Problem, das wird immer wieder gesagt, das sind Richtlinien, wenn man so will. Das ist kein festgeschriebenes Gesetz, das kann halt auch in der nächsten Administration gekippt werden. Angeblich fordern die Demokraten genau das hier von ihm, dass Trump seine Krypto-Assets verkaufen soll. Und er hat weiterhin seine Finger im Krypto-Geschäft. Also ich weiß jetzt nicht, ob das seine eigenen persönlichen Bestände betrifft oder halt auch sein Mitwirken an, weiß ich nicht, diversen anderen Projekten, die er da noch hat. Ich weiß nicht, David, vielleicht kannst du mal erklären, was du so, wie dein Blick auf diese ganze Clarity Act-Nummer ist, was du von Donald Trumps Involvement hältst und wie das perspektivisch für dich auch weitergeht.
Ja, also das ist ganz interessant, weil ich dem ganzen Hin und Her gar nicht so sehr gefolgt bin. Natürlich in Vorbereitung auf diese Folge mich dann nochmal eingelesen habe. Und war es nicht so, Johannes, du kannst mir wahrscheinlich besser beantworten, dass es da jetzt am Ende um so Ethikregeln ging, die da noch eingebaut werden sollten, die beispielsweise Regierungsbeamten verbieten, in Kryptoprojekten zu machen. Also Trump hat ja zum Beispiel mit diesem World Liberty Financial ein Krypto-Unternehmen gegründet und da auch den Trump-Meme-Coin rausgegeben, der einen grandiosen Chart hat. Vielleicht können wir die Zeit dann auch nochmal zeigen. Also ich will sagen, wir haben da einen US-Präsidenten, der auch ein Unternehmer ist und das, würde ich sagen, die Bewertung erlaube ich mir, schamlos ausnutzt, seine Bekanntheit, Kleininvestoren zu rugpullen. Also letzten Endes ist es ja so. Also Trumps Familie selber hat da ja echt viel Kohle mitgemacht und Kleininvestoren haben sehr viel Kohle verloren. Und dass man das jetzt auch dem einen Riegel vorschieben will, im Zuge der ja längst überfälligen Kryptoregulierung in den USA, ist irgendwo verständlich. Und jetzt hast du die Nachricht ja auch gebracht, dass jetzt erstmal gescheitert ist. Also es kommt jetzt erstmal nicht zur Abstimmung, weil ja eben dieser Zankapfel Ethikregeln war, richtig?
Genau, die Ethikregeln, die auch genauso wie du gesagt hast, es quasi nicht nur Trump, sondern halt auch anderen Regierungsvertretern grundsätzlich verbieten sollte, was für mich plausibel ist, jetzt erstmal so in der Fassung, ich kenne die Details dahinter nicht genau. Und natürlich aber halt auch weiter diese Stablecoin-Yield-Geschichte, das, wo sich Coinbase und die Bankenlobby schon früher, glaube ich, gegenseitig aufgerieben haben, dass basically keine Stablecoin-Rendite gezahlt werden soll auf Kryptobörsen, eben weil, und das argumentiert die Bankenlobby, es da zu einem Deposit-Flight kommen könnte. Das heißt, dass die Einlagen aus kleinen Regionalbanken flieht in halt eben, ja, weiß ich nicht, die regulierten Kryptobörsen. Ich glaube, irgendwo würde die Kryptobörse oder die Kryptobranche sagen halt, da, ja, genau darum geht's. Also wir wollen ja gewisserweise halt auch die Incumbents ersetzen und das Ganze auch effizienter gestalten. Aber das ist natürlich extremst unbeliebt, beziehungsweise die Bankenlobby, die hat natürlich halt auch bei gewissen Senatoren, auch auf republikanischer Seite, viel Einfluss, um dagegen zu lenken. Und das ist halt auch ein Problem bei dem Clarity Act. Es sind nicht nur die Demokraten, die sich dagegen aussprechen, sondern halt eben auch ein paar Republikaner, was natürlich die Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten des Gesetzes kippt. Das Ironische an dem Ganzen ist, dass wir jetzt eigentlich wieder im Limbo stehen, sollte das nicht durchgehen. Und das hat dieser Kommentator ja auch ganz gut gesagt. Congratulations to the Bank Lobby and Senator Elizabeth Warren, also die Demokratin, die da sehr stark gegen ist. Jetzt haben wir, Trump und seine Familie können weiterhin, was auch immer sie machen wollen, in Krypto tun. Also sie können weiterhin ihre Geschäfte machen, weil es gibt kein Gesetz, das ihnen das verbietet. Also keine Ethikregel, die jetzt in Stein gemeißelt ist. Und Crypto-Exchanges können weiterhin unlimitiert Yield auf Stablecoin-Deposits zahlen. Well played. Also letztendlich haben die Gegner des Clarity Acts erstmal nicht bekommen, was sie wollen. Natürlich die Frage, inwiefern die CFTC und die SEC dann noch ein Wörtchen mitzureden haben. Witzigerweise hat auch Michael Saylor noch seinen Senf dazu gegeben, Bitcoin doesn't need the Clarity Act, America needs Clarity. Ich würde sagen, damit hat er wohl recht. Auf jeden Fall braucht Bitcoin den Clarity Act nicht. Bitcoin ist ja in gewisser Weise schon legitimiert, aber der restliche Kryptomarkt braucht es ziemlich dringend. Der Trostpreis ist ganz einfach, dass die SEC und die CFTC jetzt die Regeln machen werden, aber, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist kein festes Gesetz und ja, damit auch eher, ja, sag mal, umkehrbar, sollte es irgendwann wieder zu einer demokratischen Administration kommen, die Krypto nicht möchte. Ich würde sagen, wir gehen ins letzte Thema.
Das ist ja genau der Punkt, will ich einfach nur rein. Das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, unter Trump oder unter einer republikanischen Regierung geht es dem Kryptosektor eigentlich so gut wie nie, weil vorher hatte man eben mit Gary Gensler, einem SEC-Vorsitzenden, der das Gesetz streng ausgelegt hat und ja, durch Klagen im Prinzip reguliert hat. Jetzt hat man eine ziemlich kryptoliberale Regulierung, du hast es richtig gesagt, das muss ja nicht immer so bleiben. Also an und für sich ist so eine Regulierung schon wichtig. Also Mika hat auch Vor- und Nachteile. Und wir bei T-Rox sind jetzt auch dabei, es gibt jetzt so eine Konsultation für Mika, also möglicherweise gibt es dann Mika 2.0, da nochmal Feedback einfließen zu lassen. Aber grundsätzlich ist ein klarer Gesetzesrahmen schon wichtig, um das eben dann auch für eine Planungssicherheit zu sorgen, weil, naja, also aktuell ist eben über 80% der Kryptoindustrie nicht in den USA. Ne? Und auch die USA haben Interesse, durch Regulierung eine Klarheit zu schaffen und da auch Talent anzuziehen und Unternehmen.
Ja, definitiv. Das Onshoring der Kryptobranche. Jetzt hat Trump, glaube ich, auf X oder beziehungsweise Social Media kurz vorher noch gesagt, man möchte vor China sein, also das wird er immer wieder betonen, man möchte der Krypto-Vorreiter sein vor China. Ich denke, das ist halt auch irgendwie ein mediales, beziehungsweise öffentliches Argument, was er da macht, damit auch die Demokraten dafür stimmen, aber ja, wir werden sehen. Die Chancen stehen auf jeden Fall nicht gut. Ich habe hier Polymarket nochmal eingeblendet, 13% rechnet der Markt damit, dass Clarity noch in diesem Jahr unterzeichnet wird. Das ist ein neues All-Time-Low. Aber ich würde sagen, weil uns die Zeit auch ein bisschen davon rennt, gehen wir ins letzte Thema über und danach kommen noch die Charts der Woche. Dieser Tweet hier, der hat für reichlich Aufsehen gesorgt im Ethereum-Space beziehungsweise in der Ethereum-Community. Ich habe ja vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, wo ich auch gesagt habe, dass Ethereum ein Governance-Problem hat, kein Adoptionsproblem. Und das zeigt sich hier leider wieder so ein bisschen. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Just als wieder etwas Ruhe eingekehrt war in der Ethereum-Community, kommt ein nächster kontroverser Vorschlag, der die Geldpolitik des Netzwerks maßgeblich ändern will. EIP 8363 Tapered Issuance Burn heißt das Ganze. Das Argument, Ethereum Staking, wie es ist fehlerhaft. Der Anreiz des Stakings geht nie verloren, argumentieren hier die Forscher, unter anderem dabei auch Justin Drake, der einer der hochrangigen Ethereum Foundation Forscher ist. Genau, es gibt Berechnungen, die sagen, dass die Rendite des Stakings niemals unter 1,5% fallen wird, selbst wenn der gesamte Supply gestaked wird, was Probleme schafft, darauf komme ich gleich, namentlich Zentralisierung, Wertverlust und Inflation, aka Verwässerung von Stakern. Also nochmal im Detail, die Zentralisierung, das heißt, je geringer die Rendite, desto weniger lohnenswert für kleine Staker ist es, die natürlich halt auch hohe Kosten haben. Instis und große Player können dagegen oder haben dagegen die Mittel, um basically auch weiterhin staken zu können. Für Ethereum bedeutet es auch gewisserweise einen Wertverlust, wenn mehr Coins gestaked werden, weil man dann halt in andere Derivate übergeht. LSTs, also Liquid Staking Token wie Lido ETH zum Beispiel, und halten dann diese statt Ethereum, was dann wieder den Moneyness Value von ETH reduziert und natürlich halt auch die Inflation. Und da wird es, glaube ich, für Bitcoiner interessant. Die Emission von Token, die schafft natürlich eine stille Steuer von, aktuell sind es 0,85% im Jahr für jeden Nicht-Staker. Die Lösung, die jetzt hier vorgeschlagen wird, wird also einfach die Staking-Rendite abzuschalten, einen neuen Burn-Mechanismus einzuführen, der, wie wir hier sieht, ab 50% basically sagt, keine Staking-Rendite mehr und damit diese Staking-Rate relativ niedrig halten will oder zumindest unter 50%, also sozusagen auch neuer Burn-Mechanismus. Aktuell sind wir bei 33%, desto mehr Staking-Rewards der Validatoren, nochmal, wenn wir über die 50% kommen würden, desto mehr Staking-Rewards der Validatoren würden verbrannt, beziehungsweise je weiter wir auf die 50% zukommen. Jetzt, bevor wir da noch weiter drauf eingehen, erstmal zur Kritik, beziehungsweise David, wie hast du auf Ethereums Geldpolitik über die Jahre geschaut, jetzt auch aus der Perspektive von Bitcoin?
Ich finde das schon interessant, weil das immer mal wieder ein Thema ist. Also so richtig konsistent war es ja nie. Allerdings weiß ich gar nicht, inwieweit man das Ethereum zum Vorwurf machen kann, weil diese Idee von Digital Scarcity und Sound Money ja gar nicht Kerndaseinsberechtigung von Ethereum ist. Also das ist, finde ich, eher ein Distinktionsmerkmal zwischen den zwei größten Kryptowährungen, worauf der Fokus gelegt wird. Also bei Bitcoin wäre so eine Debatte ist im Prinzip eine Operation am offenen Herzen. Bei Bitcoin gibt es diese Debatten auch, aber eher, wenn man diese Tail-Emission-Debatte betrachtet, was passiert denn im Jahr 2140 oder eigentlich auch schon vorher, wenn durch das Halving alle 4 Jahre die Rewards oder der Block-Subsidy, besser gesagt, so sehr sinkt, dass eigentlich die Miner nur noch durch Transaktionsgebühren Geld verdienen können. Da ist ein möglicher Lösungsvorschlag, der sehr kontrovers diskutiert wird, eben darüber nachzudenken, ob man auch bei Bitcoin das Supply Schedule, also die Geldpolitik, ändert. Das ist dann eine Riesendebatte im Prinzip, ne? Und bei Ethereum gibt es eigentlich so Debatten immer mal wieder. Und Ethereum hat ja gar nicht diese deterministische Geldpolitik. Also du bist da besser informiert, aber soweit ich es verstanden habe, gibt es ja bei ETH auch keine Obergrenze, ne? Und ist ein bisschen davon abhängig, wie viel gestaked wird, wie viel dann ausgeschüttet wird. Aber das hat jetzt alles noch nicht dem Grundnarrativ oder der Idee von Ethereum so einen Bärendienst erwiesen, dass das so ein Riesenproblem war. Ich glaube, wer in ETH investiert, der spekuliert gar nicht so sehr auf dieses endliche Angebot oder dieses Sound Money. Das sind im Prinzip zwei verschiedene Dinge bei BTC und ETH. Vielleicht ist das auch in Ordnung.
Ja, ich sag mal, bei Ethereum hat man immer wieder versucht, ein Narrativ daraus zu machen. Also Ultrasound Money, Digital Oil, man wusste immer nicht genau, ist das ein Commodity, soll das mehr als Internet-Bond gesehen werden? Das ist tatsächlich eine ongoing Debatte. Also das Timing ist halt auch spannend, weil es quasi in das nächste Update, übernächste Update Hegota mit rein soll. Der Proposal war aber auch extremst unbeliebt in der Community von, ja, ich sag mal, Ethereum, aber vor allem bei DeFi. Hier einmal der Aave-Gründer, der sich dazu geäußert hat, meinte einfach auch, das sei ein Desaster für DeFi, weil auch ganz viel der DeFi-Branche darauf basiert, auf diesem Ethereum-Staking-Yield. Ne? Darauf basieren Lending-Produkte, aber halt auch so Lido und so weiter und so fort. Und ohne dieses Staking-Yield würde seiner Meinung nach Kapital abgezogen werden aus der DeFi-Branche, was dann natürlich den Sektor schwächt. Ethereum halt auch schwächt, also eine der größten Value-Propositions von Ethereum ist halt eben auch die DeFi-Branche, aber natürlich halt auch die Konkurrenz stärkt. Natürlich hat DeFi hier auch ein gewisses Eigeninteresse. Das sind die Kurse von EthFi und Lido, also zwei große Staking-Anbieter. Die sind direkt nach dieser Ankündigung auch gefallen. Also natürlich wird es den DeFi-Protokollen nicht schmecken. Es gibt möglicherweise ein Gleichgewicht, was man hier finden kann. Das haben auch ein, zwei andere Ethereum-Forscher gesagt. Werden wir uns jetzt einfach mal die Negativ-Takes angucken. Also auf jeden Fall einmal natürlich die DeFi-Sache, aber natürlich auch, dass eben Institutionen Ethereum gerade wegen dieser Rendite feiern. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Bitmain denken, aber auch ETF-Anbieter, die damit basically werben, dass Ethereum ja auch eine Rendite, einen Yield hat, das eliminiert nach Auffassung vieler Experten eben diesen Bullcase für ETH. Und natürlich halt auch, man hat auch argumentiert, dass die Zentralisierung bleibt. Denn was passiert denn bei null Rendite? Die Solo-Staker, die, sage ich mal, auch ähnliche oder recht hohe Kosten haben, um zu staken, die verlieren basically eine Einnahmequelle und müssen ihre Geräte abschalten. Und das zentralisiert dann wieder Coins mehr zu größeren Playern, die dann basically es schaffen, trotzdem trotz der geringen Rendite ihre Sachen am Laufen zu halten und so weiter. Und so würde man letztendlich halt auch wieder die Zentralisierung fördern. Es gibt natürlich auch Befürworter, Ryan Watkins zum Beispiel, der meint, es ist erstmal ein gutes Signal, dass Ethereum als auch Solana, weil bei Solana laufen gerade auch zwei Proposals, ihre Economics, wenn man so will, gerade so ein bisschen auffrischen oder zumindest versuchen wollen, ihren Value über die Economics da besser zu steuern. Und natürlich halt auch, ich fand diesen Post tatsächlich ziemlich gut, also bullish für ETH, bearish für Ethereum, weil wenn wir uns die Supply Dynamics anschauen, die jetzt möglicherweise, das ist alles so ein bisschen prognostiziert, aus dieser Änderung sich ergeben würden, dann hätte das eine sehr großen Supply Difference zur Folge, also dass da tatsächlich wieder mehr Coins aus dem Umlauf genommen werden, nicht liquide sind. Und damit wird dann halt auch zum Beispiel argumentiert, dass es tatsächlich förderlich sein soll für den ETH-Kurs, nicht aber unbedingt fürs Netzwerk. Ich frage jetzt, wie geht's weiter? Also der ERP wird vermutlich eher symbolisch sein. Ich habe gerade schon gesagt, es ist sehr unbeliebt und demnach auch fast schon dead on arrival. Es gibt viele Gegner, das habe ich auch gesagt. Und es ist natürlich auch nur ein Vorschlag für die Inklusion in das übernächste Ethereum-Update. Also es kommt erst Glamsterdam, dann Hegota, wahrscheinlich erst 2027. Und bei Ethereum ist das auch ein sehr, sehr langer Prozess. Also es kommt erstmal weitere Diskussionen dazu über die nächsten 18 Minuten Änderungen. Und in dieser Form ist es dann auch unwahrscheinlich, dass dieser EIP dann auch tatsächlich kommt. Aber die Debatte bleibt. Man muss dazu sagen, es ist eine Community-Debatte. Also ja, da sind Ethereum Foundation-Forscher beteiligt gewesen, aber er kommt nicht per se von der Ethereum Foundation. Und es gibt auch zum Beispiel noch keine Äußerung von Vitalik Buterin. Diesen Tweet oder diesen Beitrag dazu fand ich sehr spannend, also wenn ihr dazu mehr lesen wollt, hier von Ivan Gibi. Ich fasse es einfach mal so ganz kurz zusammen, das größte Manko bei der Debatte ist, und das habe ich gerade halt auch so ein bisschen angedeutet, die realen Economics, die sind einfach nicht bekannt. Es ist schwer zu sagen, inwiefern die Annahmen, die jetzt getroffen werden, über die realen ökonomischen Auswirkungen da tatsächlich halten. Blockchain-Ökonomien, die funktionieren aufgrund kohärenter Anreize. Man siehe Bitcoin, wir haben es gerade auch besprochen. Bei Ethereum ist das bisher aber eher ungeklärt und ein zukünftiges Modell muss hier auf jeden Fall Klarheit schaffen und tatsächlich nicht rumexperimentieren. Und ich glaube, das wird ja auch an der Stelle viel vorgeworfen, dass man da eher rumexperimentiert. Und bis daher ist es einfach besser, mit dem zu fahren, was man hat. Und da ist Ethereum ja eigentlich auf einem guten Weg. Gerne dazu eure Kommentare noch in den Chat, wenn ihr wollt, oder auch später in die Kommentare bei YouTube. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr von der Ethereum-Debatte haltet. Es ist ein bisschen abstrakt, weil es auch sehr technisch ist, aber es geht letztendlich eben um Ethereums Geldpolitik, um Veränderbarkeit und natürlich auch um die Wertsteigerung von ETH, dem Asset. Von daher denke ich, sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, David, wir kommen zu den Charts der Woche, damit wir den Podcast hier auch gleich beenden. Wir sind bei einer Stunde, krass, wie lang das doch geht, beziehungsweise wie schnell das doch gelaufen ist. Ich fange mal mit dem hier an. Was wir unten sehen, ist die realisierte Volatilität von Bitcoin. Die ist jetzt kürzlich unter der vom Nasdaq gerutscht und tatsächlich, darauf hat der Analyst hier verwiesen, ist das ein historischer Bottom Indicator gewesen. Hier die markierten Zonen, wo das schon mal der Fall war, alles nennenswerte Tiefpunkte bei Bitcoin. Das steigert zumindest das Hopium, dass wir hier bald einen Boden gesehen haben. Der zweite fand ich sehr interessant, vielleicht kannst du dazu auch nochmal kommentieren. Es ist die längste Abwärtsstrecke der Hashrate, die wir jemals gesehen haben im Bitcoin-Netzwerk. Also ne, die vergangenen Male hier im Juli 21, April, Juli 24, minus 20% seit November. Laut Charles Edwards sind die Einnahmen der Miner mittlerweile auf demselben Level, also von Transaktionsgebühren auf demselben Level wie von 2019, als Bitcoin bei 5K war. Der Hintergrund, wissen wir alle, ein Pivot zu KI. Viele stellen ihre Rechenleistung für KI-Fälle. Meinst du, Bitcoins Sicherheit ist in Gefahr? Kann man das so sagen, wenn man das liest?
Ja, nee, man kann sagen, die ist absolut nicht in Gefahr, weil also die Hashrate immer so viel höher als nötig ist, um Bitcoin abzusichern. viel mehr als das, was du schon gesagt hast, dass es ein Pivot zu KI ist, wo viele Rechenzentren und offensichtliche Heil in der Flucht suchen, ist offenbar lukrativer. Vor allem im Bärenmarkt, also kann man absolut nachvollziehen. Die Hashrate geht so lange runter, bis es wieder profitabler ist, Bitcoin zu minen, anstatt KI zu machen. Und genau dann wird das halt passieren. Also das ist ja genau das Anreizmodell, was so intendiert ist von Bitcoin. Weil mit geringerer Hashrate ja auch die Kosten für alle anderen, die noch meinen, sinken. Das heißt, für die wird es dann wieder profitabler. Und irgendwann geht es dann wieder in die andere Richtung.
Ja, bei dem Stichwort KI kommen wir eigentlich auch gleich zum letzten Chart. Letzte Woche hatte ich ja so ein bisschen in den Raum gestellt, KI-Blase geplatzt. Gut, das sind die Überschriften, die Headlines auch schon viel gewesen in den letzten Wochen. Es ist krass, wie sich es einfach umgedreht hat. Also wir hatten ja zweistellige Kursverluste bei vielen Semiconductors, also Halbleiterwerten. Der Fond von Mr. Aschenbrenner ist erst aufgekauft worden von Citadel Securities. Jetzt hieß es wieder, dass er mit 400 Millionen Dollar dabei ist und ein privates Unternehmen gekauft hat. Und ich glaube, dieser Chart von dem Chefanalysten von Fidelity, Julian Timmer, der zeigt eigentlich auch ganz gut die Halbleiter. Einmal natürlich den Semiconductor Index, der S&P, und die Inflows in Semiconductor ETFs. Und was er einfach feststellt, ist, dass das Fast Money in Südkorea und den USA anders als man denken würde, die ziehen ihr Kapital nicht ab, sondern die doublen down, die hauen jetzt erst so richtig rein. Also ist damit zu rechnen, dass auch die KI-Blase, wenn man sie dann eine Blase nennen will, erstmal weitergehen wird. Das sind die drei Charts der Woche. Ich würde sagen, David, wir sind am Ende angekommen. Das war's für heute. Hinterlasst gerne ein Like und abonniert unseren Kanal, falls noch nicht geschehen. Für Feedback jeglicher Art könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben, in den Chat gerne auch noch kurz. Oder ihr könnt der Telegram-Gruppe beitreten, @btcechochat. Dort könnt ihr auch Themenwünsche für den nächsten Invest-Podcast, Stefans Chart-Analysen am Mittwoch oder den Recap am Freitag äußern. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ansonsten sehen wir uns wieder am Montag beim Invest, wo Stefan und ich dann auch noch das Wichtigste in Sachen Kurse, Makro und klären werden. Ich wünsche allen an der Stelle schon mal ein gutes Wochenende. Auch dir, David, danke, dass du unser erster Gast warst. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Wir haben lange erzählt. Ich liebe sowas ja. Ich könnte das nochmal eine Stunde länger machen, aber wir müssen natürlich auch an die Formatvorgaben etc. halten. Trotzdem immer wieder gerne. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielleicht kannst du noch ein Abschlusswort geben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Cooles Format auf jeden Fall. Also auch mal wieder ein guter Zeitpunkt für mich, mich so ein bisschen ins Tagesgeschäft einzufuchsen. Meine Aufgabe ist ja ein bisschen eine andere, aber ich finde es nach wie vor super spannend. Die Gelegenheit war super und was Ethereum angeht, habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt.
Alles klar, cool. Dann macht's gut, ihr Lieben. Du auch, David. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.